Hallo Welt! Das Thema der Woche: unfreiwillig spielen. Spätestens seit Johann Hösingers Homo Ludens und seiner Idee des Zauberzirkels definieren wir das Spiel als freiwillige Tätigkeit, in Raum und Zeit vom eigentlichen Leben abgetrennt. Wir diskutieren, was passiert, wenn wir zum Spielen gezwungen werden oder uns seiner Grenzen nicht bewusst sind. Das ist der Pixeldiskurs-Podcast, Episode 67 mit
Sophie Böhmer,
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond, jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist wieder Sonntag. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Leute da draußen. Und schön, dass ihr dabei seid. Tobi, Sophie, hi.
Hi.
Wir haben wieder ein reichhaltiges Paket an Spielen mitgebracht und an Themen und an Geschichten. Und zuerst wollen wir natürlich wie immer darüber plaudern, was wir eigentlich in der vergangenen Woche gespielt haben. Sophie, du hast uns da was mitgebracht.
Ja, ich habe Uncharted 4 abgeschlossen. Endlich.
Ja, und magst du uns deine Eindrücke davon zuteil werden lassen?
Ja, sehr gerne. Ist ja denn, Tobi möchte gerade noch was einwerfen.
Ich muss das eigentlich demnächst noch spielen, weil ich habe Uncharted 4 noch nicht gespielt. Hm. Und also ich komme auch nicht drum rum, weil ich kann demnächst nicht Assassin's Creed spielen, obwohl ich es demnächst besitzen werde. Und meine Freundin, dass wir ihr Let's Play bis zu einem bestimmten Punkt kommen muss. Was mache ich denn jetzt? Ich mir einfach so lange die Ohren zu.
Also Assassin's Creed Origins, habe ich gesehen, hat sehr gute Rezensionen bekommen. Ich war positiv überrascht, abgesehen von der Tatsache, dass es Microtransactions beinhaltet.
Ach, schön.
Ja, Ubisoft halt. Bin ich eigentlich dem mittlerweile sogar fast ein bisschen aufgeschlossen, mich dem nochmal zuzuwenden.
Auf jeden Fall. Aber Sophie, vielleicht kannst du über Uncharted 4 so reden, dass du keinen Spoiler bringst, ach, weil ansonsten habe ich demnächst das Problem, dass ich Assassin's Creed noch nicht spielen kann und 3 Wochen warten muss. Und dann auch noch Uncharted so spiele, dass ich weiß, was passiert. Weil das wird jetzt so mein Zwischendurch-Proviant für die Zwischenzeit.
Aber tatsächlich ist es ohnehin gut, wenn wir eine spoilerfreie Rezension machen, ne?
Also ich weiß nicht, ich habe halt eine Stelle, über die ich eigentlich total gern reden würde, weil sie mich so.
Ach komm, dann hau raus. Ich also mach das demnächst ist, eh nur, um die halt Zeit zu überbrücken.
Also es ist mittendrin so. Ich weiß nicht, ob es direkt ein Spoiler ist.
Oder ich spiele Metal Gear. Ein bisschen schon. Das wollte ich auch noch spielen.
Ich kann es jetzt schlecht einschätzen, weil ich nicht weiß, welche Stelle du meinst.
Ja, also weiß ich nicht.
Komm, hau raus.
Okay.
Ich also, tue mir das jetzt an und dann gucke ich mir diese Stelle an.
Nach Möglichkeit ohne Spoiler. Aber wir können erstmal anfangen, generell über deine Eindrücke sprechen.
Okay, gut. Ja, fange ich einfach mal vorne an bei meinen Notizen und nicht mittendrin.
Genau, ja.
Okay, also ja, es ist natürlich auch wieder eine Steigerung zu den Teilen davor gewesen. Es ist auch einfach mal schön, dann tatsächlich einen Teil zu spielen, der dann auch für die PS4 vorgesehen ist. Denn es ist auch wunderschön anzuschauen tatsächlich, das Spiel, im Vergleich zu denen davor, die ja auch immer eine Steigerung waren, was die visuelle Ebene anging. Aber 4 ist natürlich jetzt der Höhepunkt davon gewesen. Und was mir besonders gut gefallen hat daran, war einfach, dass die Schießsequenzen einfach so viel besser aufgeteilt waren über das komplette Spiel. Man auch die Option hatte, nicht unbedingt sich ein Shootout zu leisten immer mit den Gegnern, sondern halt auch zu schleichen und sich in Gebüschen zu verstecken und so, was ich in den Teilen davor immer sehr vermisst habe tatsächlich. Was aber auch an den technischen Gegebenheiten wahrscheinlich ein bisschen gelegen hat. Aber ja, da gibt's ja dann, also da kann man ja dann einfach im hohen Gras sich so gesehen verstecken und sich anschleichen. Und das ist für mich, das macht mir persönlich einfach sehr viel mehr Spaß. Da habe ich einfach viel mehr Möglichkeit, mich auszuprobieren. Und dadurch, also man kann sich auch immer entscheiden, möchte man sich jetzt irgendwie eine große Schießerei mit den Gegnern liefern oder das eben still lösen. Und ich habe das immer versucht, still zu lösen und mich dann halt drauf eingelassen, wenn es nicht mehr funktioniert hat so. Und dadurch war es eben nicht mehr nur, okay, jetzt komme ich in den nächsten Bereich und muss wieder schießen und dann komme ich wieder in den nächsten Bereich und muss wieder schießen und so, sondern kann mich eben anschleichen, das irgendwie logisch angehen und nicht einfach mich hinter einer Barriere verstecken und hoffen, dass da niemand hinkommt, wie ich sonst immer gemacht habe. Deswegen war das halt auch einfach eine nette, also einfach besser gelöst, fand ich für mich. Und natürlich auch abgelöst durch auch sehr spannende Klettersequenzen oder dass man mit dem Auto fahren kann, was ich auch sehr toll fand, auch wenn es sich, also sie auch teilweise lang waren, aber dadurch, dass man dann immer in so einem bergigen Gelände war oder so, dass man auch immer mal aussteigen musste und so. Das fand ich halt auch einfach eine nette Lösung für, um das Spiel einfach ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Und deswegen hat mir das hat mir Uncharted 4 einfach am meisten Spaß gemacht, beziehungsweise überhaupt Spaß gemacht, die Teile davor ja tatsächlich eigentlich eher weniger. Da habe ich mich halt von der Story irgendwie mitreißen lassen, aber das eigentliche Spielen hat mir nie besonders viel Spaß bereitet und jetzt bei Uncharted 4 tatsächlich schon, zumindest ein Großteil.
Das ist tatsächlich auch was, ein Eindruck, den ich durchaus unterschreiben kann, denn ich glaube, bei Uncharted 4 ist es Naughty Dog gelungen, wie bei keinem anderen dieser Titel, das Gameplay so organisch und dynamisch zu halten, genau. Sodass es sich immer, wie du schon sagtest, in den Gefechten so anfühlt, dass du deine Herangehensweise ein bisschen selber wählen kannst und wenn sich dann die Situation ändert und es doch eskaliert, man sich relativ schnell darauf einstellen kann und es geht trotzdem immer irgendwie weiter.
Genau, und das fällt mir gerade noch ein, es gab ja auch eine Sequenz, in der man gar nicht, also in der man halt auch nicht laufen konnte oder so, in der man nämlich über den Markt gelaufen ist und den Markt einfach erkunden konnte. Das habe ich so genossen, tatsächlich. Sie ist ja auch, also wenn man möchte, ist die auch wirklich lang. Und ich fand das einfach echt gut. Da habe ich erst gemerkt, wie sehr ich mir das für die anderen Teile gewünscht hätte, dass es auch einfach mal so ganz entschleunigte Sequenzen gibt, wo man einfach sich überhaupt nicht drauf konzentrieren muss, okay, kommt jetzt gleich wieder irgendwer um die Ecke, sondern man kann sich einfach ganz entspannt drauf einlassen und das irgendwie auf sich wirken lassen, diese ganze Atmosphäre des Spiels selber auch.
Weil die ist ja super dicht, die Atmosphäre.
Genau,
das können ja wie kaum ein zweites Studio.
Ja, und ansonsten, die Story, ich schwanke noch so ein bisschen zwischen, ob ich die dritte oder die vierte, also von den Teilen besser fand. Aber ich glaube, insgesamt hat mir die vierte besser gefallen, weil es halt einfach so eine, also irgendwie sehr viel tiefer geht als die davor. Also das ist eben viele, irgendwie, also es geht ja um Piraten, ich glaube, das kann ich sagen. Und um einen riesigen Piratenschatz. Und dadurch, dass es dann halt auch mehrere Akteure innerhalb dieser Geschichte gab, von dieser Piratenschatzgeschichte, ist es nicht, also es war vorher mal auf eine Person beschränkt, also zum Beispiel dann irgendwie auf den, also Pseudo-Vorfahren von Nathan Drake im dritten Teil ja dann, oder ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es in den anderen waren, aber immer irgendwelche ganz bekannten historischen Persönlichkeiten irgendwie. Und hier waren es jetzt irgendwie ein paar mehr, sodass man, also hat es einfach für mich ein bisschen mehr Tiefe gehabt, ein bisschen mehr Spannung auch, weil man dann ja auch so einer Verschwörung jetzt übertrieben, aber so einem Betrug auf die Spur kommt, wenn ich jetzt mal einem Komplott auf die Spur kommt, was ich auch einfach toll fand und toll gelöst, wenn man dann in dieser Stadt ist und das selber herausfindet, indem man Notizen findet und so. Also das ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie man Collectibles gut einbinden kann ins Spiel, dass es nicht nur das Sammeln selbst ist, sondern dass man dadurch natürlich auch viel über die Story selber erfährt und mehr einfach ein bisschen mehr Tiefe dadurch erhält und mehr Einblicke.
Ich fand auch sehr faszinierend, wenn ich den Punkt dazu, ich steige einfach in deine Rezension jetzt quasi so mit ein. Ich fand die Beziehungsdynamik zwischen Nate und Elena ganz beeindruckend, ohne da zu viel verraten zu wollen, weil sie so, so konfliktbeladen ist.
Ja, also das ist auch tatsächlich einer meiner liebsten Momente gewesen, die ich jetzt versuche nicht zu spoilern, auch wenn ich es eigentlich gerne würde, weil sie wirklich mir so im Gedächtnis hängen geblieben ist und mir so einen richtigen Stich ins Herz gegeben hat, als dieser Konflikt tatsächlich auf dem Höhepunkt war. So.
Ja.
Das war halt einfach eine großartige Stelle für mich auch, ich glaube deswegen, ich fange nochmal an. Also in diesem Moment hat für mich irgendwie Nates Perfektheit, die er einfach ausstrahlt in allen Bereichen, so einen starken Knacks bekommen. Dadurch ist er einfach menschlich geworden und irgendwie, ja, relatable tatsächlich. Ne? Also, dass bei ihm nicht immer alles gut läuft und dass, egal was er für einen Mist anstellt, immer alle total toll finden, sondern dass es auch mal anders laufen kann. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal wirklich Sympathie, also so eine tiefgehende Sympathie für Nate empfunden. Vorher immer nur so eine, oh ja, ist irgendwie der coole Dude und schafft alles und okay, ja, ist irgendwie ein witziger Typ, weil er lustige Sprüche macht und so, aber da war es halt wirklich so ein okay, ja, ich mag dich und ich finde dich, ich weiß nicht, ich mag dich und ich finde dich gut so. Und bei Elena eben ähnlich, weil sie für mich an dieser Stelle auch das erste und auch das einzige Mal irgendwie so einen emanzipatorischen Moment hatte. Den hatte sie vorher nie. Sie ist immer nur die irgendwie coole, schlaue Journalistin, die aber natürlich Nate immer unterstützt, wo sie kann. Und in dem Augenblick war sie es nicht. Und das fand ich irgendwie, also natürlich schon in einer gewissen Weise, aber sie hat ihn halt spüren lassen, dass sie sich das nicht mit sich machen lässt, und das fand ich toll. Und da habe ich gedacht so, wow, okay, dieses Spiel ist wirklich gut.
Es wird dadurch so eine Art, ja, wie du schon sagst, und dann ist es emanzipatorisch, man könnte auch sagen, eine Art Partnerschaftlichkeit zwischen den beiden aufgezeigt, die ja sozusagen, man könnte sagen, die über weite Teile des Spieles ja fehlt, was etwas ist, was man erstmal, zumindest bei mir war das so, wo ich drüber gar nicht so sehr nachdachte, sondern ich dachte so, ne, das geht halt so, wie das halt immer läuft, ne, Nate kommt ja immer mit allem davon.
Genau.
Und dann erst, wenn das Fehlen dieser Partnerschaftlichkeit quasi ganz stark ins Gewicht schlägt und das potenzielle Zerbrechen der Partnerschaftlichkeit, ich spreche jetzt nicht von der Beziehung generell, sondern ich spreche einfach nur von der partnerschaftlichen Dynamik, die sie ja haben, die sie auch in vorherigen Titeln ja schon hatten, dann wird einem die Besonderheit dessen und die enorme Wichtigkeit dessen klar und auch der Respekt sozusagen vor der anderen Person und vor ihren Bedürfnissen. Das, ja, also kann ich total unterstreichen. Fand ich sehr beeindruckend.
Und jetzt kommt das große Aber. Das große, große
Nein,
Aber.
Aber.
Ja, ich bin nämlich sehr, sehr enttäuscht vom Ende gewesen. Es hat für mich das Spiel echt bis zum gewissen Grad ziemlich zerstört.
Echt?
Ja, und meine Spielerfahrung zerstört, weil, ich weiß, dass du das zum Beispiel nicht so siehst, aber ich kann mit so groß angelegtem Kitsch nicht viel anfangen und finde das sehr anstrengend, weil ich kann das auch bei Filmen nicht mehr gut ertragen. Früher, weiß ich nicht, bin ich das noch nicht so gewohnt gewesen, dass das immer auf so einem alles Ende gut, alles gut endet. Aber inzwischen bin ich davon so saturiert und ertrage das nicht mehr gut, wenn das irgendwo so wenn das einfach so aufgegriffen wird. Und Uncharted endet. Ich glaube, Uncharted 4 hat eines der kitschigsten Enden, die ich jemals erlebt habe. Und genau deswegen finde ich, ist es für mich jetzt so ein bisschen zerstört worden dadurch.
Ja, da haben wir vielleicht eine ganz unterschiedliche Perspektive drauf, weil es natürlich so war, dass damals, als Uncharted im Begriff war zu erscheinen, es jede Menge Spekulationen darüber gab. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass natürlich Naughty Dog vorher The Last of Us gemacht hatten. Und man feststellte schon im Verlaufe der ersten Sequenzen, die spielerisch quasi verfügbar waren, dass da durchaus einen gehörigen Einfluss von The Last of Us gibt. Ja, also vom Spielgefühl, ja, und auch von der Figurentiefe, die ja dann auch vorkommt und so. Und dass also man durchaus legitimerweise befürchten konnte oder fast schon erwarten musste, und so ging es mir, ich war von Erwartung her eigentlich schon auf eine gewisse Tragik eingestellt. Und was Naughty Dog dann letztendlich gemacht haben, ist, indem sie meine Erwartungen an das Tragische enttäuschen, haben sie mich so überwältigt mit dieser Uncharted-Leichtfüßigkeit, die üblicherweise bin ich überhaupt kein Happy-Go-Lucky-Typ, ja, ich liebe die Tragik und die Melancholie. Aber in Uncharted fand ich es gerade gut, dass sie es nicht gemacht haben, sondern dass Uncharted bleibt quasi.
Ja, also insofern, da stimme ich dir zu, also sie sind sich zumindest treu geblieben mit dem Ende, aber für mich ist es zum Beispiel anders. Also du hast jetzt für mich zum Beispiel, indem du mir vorher von Uncharted 4 auch erzählt hast und eben, dass es Anleihen an The Last of Us hat, habe ich auch ein sehr tragisches Ende erwartet und mich ehrlich gesagt drauf gefreut.
Also,
wenn ich ganz ehrlich
bin,
ich habe mich drauf gefreut, weil ich das eben so viel besser finde als dieses leichtfüßige und yay, alle sind happy und
aber es ist doch Uncharted.
Alle kriegen das, was sie wollen. Ja, natürlich. Aber ich war halt trotzdem enttäuscht davon. Weil, da hattest du es mir so angeteasert und das Spiel, genau. Also, es gibt ja immer wieder Momente, die halt wirklich, wirklich tragisch sind im Spiel oder die einen zumindest irgendwie so ein bisschen runterziehen und im Gegensatz zu den Spielen davor. Und deswegen habe ich wirklich bis zur letzten Minute drauf gehofft, dass irgendwas Schlimmes am Ende
oh
passiert.
Gott.
Und ich wurde so dermaßen enttäuscht. Also und deswegen fand ich es halt auch wirklich richtig blöd.
Okay, ja, okay, da haben wir eine fundamental andere Auffassung wahrscheinlich in der Art und Weise, wie und wann wir es gespielt haben und von dem, was wir vorher wussten, resultiert gewissermaßen. Ja, das kommt natürlich auch immer darauf an, was für Erwartungen man hat. Ja, also ich weiß, dass einige Leute Einige Leute wurden sicherlich vom Ende enttäuscht oder hatten da mehr erwartet. Ich glaube aber von dem, was ich so gelesen habe, so aus den Uncharted-Rezensionen, nachdem es dann erschienen ist, wurde es überwiegend positiv aufgenommen. Und da habe ich mich eigentlich ganz gut drin wiedergefunden.
Ja, also ich glaube, mein größtes Problem damit ist halt, dass dieser großartige Moment, den ich mit Uncharted hatte in der Mitte oder so, weiß ich nicht, schon fast eher gegen Ende des Spiels hatte, dieses Ende hat das für mich zerstört. Also gerade weil Elena da ja eben ihren emanzipatorischen Moment hatte, der aber durch dieses Ende halt völlig negiert wurde, meiner Meinung nach. Und deswegen, und das, also das war einer der Gründe, warum ich so gedacht habe, okay, cool. Also dann machen sie mal irgendwie, also dann wagen sie mal was im Spiel und versuchen das so ein bisschen aufzubrechen, dieses Nathan Drake als der Held, der immer alles hinbekommt. Und kehren aber am Ende trotzdem wieder dazu zurück. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich so enttäuscht davon war. Hm.
Ja, für mich ist die Perspektive natürlich genau invertiert, lustigerweise, weil ich eben das eher so aufgefasst habe, dass, also Naughty Dog kann Tragik, zweifelsohne. Ja, 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 also es gibt überhaupt, dass sie über jeden Zweifel haben. Und sie können die grausamen, ambivalenten Enden, die einen noch wochenlang beschäftigen, nachdem man es gespielt hat. Ich spreche von The Last of Us natürlich. Und fand es natürlich, wie schon gesagt, gerade deshalb gut, weil sie es nicht gemacht haben. Aber ja, ich glaube, man kann würdest du sagen, Uncharted kann man doch eigentlich zweifelsohne für jede Person empfehlen, die mit dem Gameplay zumindest entfernt irgendwie zurechtkommt und damit was anfangen kann.
Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall mehr als alle Teile davor. So. Also.
Man sollte findest du, man sollte 1 bis 3 gespielt haben, um mit 4 anzufangen? Denn die Frage bin ich häufig gestellt worden.
Ich persönlich glaube, es reicht, also natürlich baut man auf die Art und Weise, wenn man die Spiele in der richtigen Reihenfolge spielt, baut man natürlich eine Beziehung, jetzt für mich persönlich natürlich weniger zu Nate persönlich auf, aber zu anderen Figuren wie Sully oder eben Elena oder jetzt Chloe kam jetzt nicht vor im vierten Teil, aber man baut natürlich irgendwie eine Beziehung zu denen auf und automatisch natürlich auch irgendwie zu Nate, weil man den eben spielt. Insofern ist es natürlich sinnvoll, das in der richtigen Reihenfolge zu spielen, aber wenn man eben, weiß ich nicht, wenn man nicht so viel Spaß an diesem Gameplay hat, dann würde ich davon abraten, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe mich da halt wirklich durchgequält. Und bin der Überzeugung, dass man das größtenteils auch einfach hätte nachlesen können, anstatt es zu spielen.
Vielleicht eine Story-Zusammenfassung anschauen auf YouTube, gibt es bestimmt gute Zusammenschnitte.
Genau, genau.
Und dann finde ich nämlich auch, wenn man die komplette Tiefe dieser Erfahrung genießen möchte, ist es natürlich gut, wenn man die ersten 3 Teile auch gespielt hat. Und die sind meines Erachtens nach, ich komme ja mit dem Gameplay gut zurecht, ich mag das ja, auch wenn es nicht perfekt ist, aber finde es durchaus spielenswert. Wenn man aber tatsächlich, wenn es euch da draußen so geht, wie es Sophie geht, ich kann nicht mehr sprechen, was ist denn los? Wenn es euch da draußen so geht, wie es Sophie geht, dass ihr eher wenig angetan seid von jenem Gameplay, dann würde ich sagen, reicht es eben auch. Story-Zusammenfassung anschauen und in Uncharted 4 springen.
Denn, also, ich denke auch, dass Uncharted 4 halt selber so eine tiefe Story in sich selbst entfaltet, dass es nicht nötig ist. Also, weil da ja auch neue Figuren auftauchen, die vorher überhaupt nicht erwähnt wurden, sodass das Spiel selber auch schon eine ausreichende Tiefe entwickelt, ohne dass man jetzt die Teile davor gespielt haben muss, um das genießen zu können.
Tobi, was hast du denn mitgebracht?
Ich habe gespielt die Säulen der Erde, Buch 1.
Du hast das Buch gespielt?
Asche,
du Alarm. Interessant.
Nein, das ist natürlich so, wie man das von den Telltale-Spielen zum Beispiel kennt, eine, ich würde es jetzt mal Episode eines Spieles bezeichnen, nur dass es da halt ein Buch ist, weil es ist nämlich kein Telltale-Spiel, sondern ein Spiel von Daedalic. Und es nimmt die Romanvorlage von Ken Follett, ein 1200-seitiges Werk, auseinander und macht daraus 3 Teile eines Spieles. Der erste Teil ist jetzt erschienen im August. Im Dezember kommt der nächste Teil. Ich glaube, wer den Wind sät, und danach kommt noch was mit Sturm. Also es baut so ein bisschen aufeinander auf. Und es ist ein 2D, ich würde jetzt mal sagen, Point-and-Click-Adventure, wobei ich es jetzt ja auf der PlayStation gespielt habe. Also eher ein, wie nennt man das dann, nicht, weil man pointet ja nicht mehr und klickt dann, sondern nur noch ein Click-Adventure.
Naja, pointen tut man ja auch irgendwie noch.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Naja, du läufst halt irgendwo hin und dann wird dir das dann halt aufgezeigt. Also steuerst dann die Figur direkt, was ich eigentlich ganz nett finde. Aber ich sag nochmal zwei, drei Wörter zu dem Spiel. Es spielt in einem mittelalterlichen Setting in England. Man ist in England unterwegs. Man hat dann auch die entsprechenden Örtlichkeiten, also Shiring gibt es, glaube ich, und dann einen Earl, also ist auch so in dieser englischen Gesellschaft des Mittelalters. Religion spielt eine relativ große Rolle. Man spielt nämlich nach meinem Gefühl nach, zumindest im ersten Teil, hauptsächlich Philipp, den Mönch, der zum Prior aufsteigt, einer Gemeinde, und ansonsten gibt es noch zwei andere Figuren, nämlich Tom Bilder, der ist, wie der Name schon sagt, ist der Handwerker und baut gerne Kathedralen und hat auch den Traum davon, eines Tages mal so eine schöne große Kathedrale zu bauen. Und es gibt noch Jackson, wird er genannt. Das ist in der Episode noch ein junger Junge mit roten Haaren, der mit seiner Mutter erstmal im Wald lebt, nämlich ein Outlaw, ein Ausgestoßener. In Deutschland würde man wahrscheinlich von Freiwild sprechen, also nicht der Band, sondern dem
ist das dem nicht Freiwild, ist das nicht
gesellschaftlichen
ist
das Status?
Nicht Tiere, eigentlich schon, die zum Jagen freigegeben sind?
Nee,
ist das dann nicht Vogelfreie?
Vogelfreie, ja, danke schön, stimmt, Vogelfreie. Ja. Ich dachte, diese Band, ey, die macht da immer auch, ja, nee, Vogelfreie war das. Siehste, kaum bezeichnet
sich. Also man darf sie einfach töten, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen
hat? Ja, es sind quasi Entrechtete, beziehungsweise Leute außerhalb des Gesetzes, also man darf sie töten, man darf sie verfolgen und so weiter, und sie sind, können sich halt nicht auf die normalen Gesetze dann auch beziehen, wie das andere tun können. Also das sind die drei Hauptfiguren, und ich weiß nicht, ob ich es kurz zusammenfassen soll.
Die Erzählung?
Ja.
Nee.
Das ist eigentlich eher Quatsch. Also ich kann ja zu zwei, drei Settings was sagen. Also wie gesagt, Tom Bilder ist unterwegs mit seiner Familie. Es ist kein Spoiler zu sagen, dass am Anfang seine Frau im Wald bei der Geburt seines Sohnes stirbt. Das ist die Eingangssequenz, und damit macht das Spiel auch direkt auf, dass es jetzt hier nicht um irgendwie Fantasy-Rollenspiel und irgendwie tollen Questen geht, sondern es geht um auch tatsächlich die Härte des Mittelalters mit all seinen Problemen, also Armut, Tod im Kindbett, Vergewaltigung, machtsüchtige Despoten und so weiter und so fort. Und auch so diesen Kampf ums Überleben, beziehungsweise um seine Stellung innerhalb der Gesellschaft und der Welt. Also das ist halt so ein bisschen Tom Bilders Problem, dass er halt jetzt seine Frau verloren hat und mit seinen zwei verbliebenen Kindern auf Arbeitssuche ist. Es wechselt dann aber relativ schnell zu Philipp, der unterwegs ist in einer neuen Priorei, wo nämlich ein anderer Prior gestorben ist, wo er jetzt quasi die Dinge da zum Rechten biegen muss. Es gibt da noch so eine Verschwörung im Hintergrund, die er aufdecken muss. Und Jacksons Problem ist eigentlich, wie gesagt, dass er Outlaw ist und auch mit seiner Mutter unterwegs ist und den Wald verlassen muss, weil es nämlich Winter wird. Es wird nämlich kalt.
Winter is coming, ja.
Das ist nämlich auch das Problem, was eigentlich alle haben. Und also ich würde sagen, es funktioniert super flüssig, das zu spielen. Also es ist jetzt also keine große Innovation vom Point-and-Click-Adventure quasi auf der PlayStation. Aber was vielleicht herausstechend ist, ist die wunderschöne Grafik. Also es ist halt so ein typischer, klassischer Comic-Look. Aber sie haben es irgendwie geschafft an der Stelle, das doch nochmal frisch wirken zu lassen. Und eine Mitarbeiterin von Daedalic hatte mir auf der Gamescom gesagt, dass das daran liegt, dass sie sich auch viele von solchen Gemälden angeguckt haben. Ich glaube, daran haben sie sich so ein bisschen orientiert. Und es hat auch immer so ein bisschen, hat man so das Gefühl, dass man auch in so einem alten Bild unterwegs ist. Wo ich sagen muss, was mich am Anfang so ein bisschen irritiert hat, war tatsächlich das Fehlen von vielen kleinen Details. Also man hat dann halt irgendwie zum Beispiel so einen Klostergang und da ist halt nichts. So, also es hat auch so, auch in der Darstellung hatte so diese kalte, vielleicht auch schon protestantische Darstellung des Mittelalters. Also irgendwie keinen großen Prunk und so weiter. Also es gibt mal so ein paar Szenen, wo man mal auf einer Burg ist, die dann dadurch auch wieder quasi beeindruckender wirkt. dass alles andere vorher so detaillos war. Also nicht hässlich und auch nicht so, dass ich sagen würde, boah, das ist aber jetzt hier schlecht gemacht, sondern halt eher, dass man merkt, okay, hier ist halt irgendwie Leere und auch so eine Einsamkeit. Also ich bin zum Beispiel mit Philipp relativ am Anfang in diese Stadt gekommen, wo diese Kathedrale steht und wo der andere Prior gestorben ist, wo er jetzt hin muss. Und da ist halt einfach ein Dorf und da ist halt nichts. Also hast du so diese Draufsicht, ein paar Häuserchen sind gezeichnet, im Hintergrund ist diese Kathedrale, aber das war's halt. Da ist jetzt nicht noch irgendwie schön ein Baum reingepackt worden oder irgendwelche Tiere, sondern ist halt quasi totes Mittelalter.
Ist denn, wie ist denn die, man löst Rätsel?
Ja.
Wie ist die Rätselqualität?